Wer einmal einen Wesensteil höher oder niedriger als die anderen bewertet, wird mich in Wahrheit niemals voll erfassen. Er braucht mir deshalb ja nicht fern zu sein, aber am nächsten ist er gewisslich nicht. Auch hier gilt der Unterschied vom am Herzen stehen oder im Herzen ruhen. Daneben bleibt in Gnaden gültig, dass kleine Kinder gleich viel wie die Großen gelten, wenn sie mich nur fleißig lieben, weil wahre Liebe auch wahre Erkenntnis bringt. Nun begebt euch in euer Sonnenhaus, lasst eure Herzen zu dem meinen und mein Herz zu den euren sprechen. Dann bin ich mit meinem schönsten Segen stets bei euch. Oritamhaka knien nieder und bleiben andächtig versunken, bis Ur mit Sadhana und deren Kindlein die Orakania verlassen hat. Im Haus erfolgt das Werden von drei Kinderpaaren. Jubel, Dank, Preis und Ehre dem, der das Leben gab, ist der Strahl des ersten Wächterengels an das urewige Licht. Diese Gabe verwahrt Ur im Schreine der Barmherzigkeit. Oritamhaka befolgen alle Worte des Allheiligen und stellen ihre Kinder neben sich. Diese jedoch anerkennen in Oritamhaka den Ersten ihrer Gruppe. Wie der Gestalt sie schnellstens reifen, wird ersichtlich, als sie bei einem Gang auf die Hagama den wundersamen Jüngling treffen. Da der erste Wächter ihn ebenfalls nicht kennt, wird ihre Gleichheit somit sehr gefestigt. O ihr seligen Wonnen! Sie lernen aber auch das mögliche Ab des Tages kennen. Doch wunderbar tröstet sie der Jüngling, der das baldige Kommen Urs verkündet. Sadhana besteigt den Berg Mahapatra, um Ur zu empfangen. Gar bald erschaut sie seine leuchtende Spur schon aus kaum messbarer Ferne. Sie kniet nieder, bis er vor ihr steht. Neben großer Demut beherrscht sie eine Sorge, denn als sie die Oritam-Gruppe mit den 7 Hügelältesten verglich, spürte sie. Beim Letzteren hat ihr die Inbrunst, vor allem das Urgebot zur Geburt gefehlt. Dass Ur diese Kinder als geboren ansehen will, steigert Sadhanas Demut zu ihren Gunsten. Ur hat ihr seine 4 Herzkammern aufgetan, sie aber schloss eine Kammer ihres Herzens vor ihm zu. Um das gut zu machen, darum bleibt sie kniend. Da wird ihr Inneres aus Urs Lichtborn wieder hell, denn er umschließt segnend sein erstes Kind und spricht. Meine Sadhana! Welche Macht hat dieser Ruf? Nicht zwingend, doch bezwingend, gepaart mit heiliger Sehnsucht, ist die geheime Frage. Willst du als mein Eigentum verbleiben? Sie spürt es, wirft sich an des Vaters Brust und Tränen füllen ihre Augen. Noch sind es keine Reue-Tränen. Die Verbundenheit lockte sie hervor. Er nimmt sie sachte fort und verwahrt sie in den Falten seines Kleides. Jetzt weißt du mehr, mein Kind. Der Rand des Ordnung-Wille-Weges enthüllte dir, was es draußen geben kann. Deine Seele schauerte zurück, dein Herz suchte in mir Schutz, dein Geist fand die Verbindung mit meinem Geist. Du sahest den Weg zu mir, den der Abwandlung, und dass ich das dir nicht ersparen konnte, weil immer eine durch freie Erkenntnis gebändigte Kraft jenen universellen Machtgrund besitzt, der die Arbeit meiner Kinder auch zum Schöpfungssegen formt. Du bist zuerst in die Schöpfungsfreiheitsprobe eingetreten, hast den ersten Schritt bestanden und hieltest dein empfangenes Licht ohne Fehle hoch, indem du mich als dein alleiniges Licht anerkanntest. Ja, ja, kein Kind wird mein heiliges Licht schauen, erkennen oder sich zur Leuchte setzen können, wenn es nicht selbst ein Licht geworden ist. Dessen Wert aber hängt davon ab, ob die Hingabe an mich eine unbedingte wird. In diesem Sinne ist ein Kind die von mir angezündete Leuchte, ein ewiges Wahrheitslicht in meinem Tatur-Jahr. Dazu, liebliche Sadhana, gehören nicht nur Kraft und Wille, eine Eigenschaft oder etwa gute Taten. Nein, dazu gehört das ganze Kind. Ich gab meinen Werkbesitz ungeteilt, so kann ich als Wiedergabe das Ganze eines Kindes wohl erwarten. Behielte ich etwas vom Werk zurück, hättet ihr ein Einbehalterecht, über dessen mein und dein nicht ich den Schiedsspruch spräche, sondern das urheilige Soll und Haben, der Schutzträger jedes Kindes, notfalls gegen meine Schöpfermacht. Würde jemand über die richterliche Macht des Erfüllungsgesetzes hinaus aus dem Rückbehaltegut schöpfungswidrig wirken, dann ginge das gesamte Richterrecht an meine Person über. Meine rechte Hand ist dabei das alleinige Recht, zumal wenn ein Kind die Lichtkraft nimmt, ohne sie in irgendeiner Form mir wieder darzubringen. Dann würde ich einen höchstgerechten Ausgleich schaffen, ja, zu Recht der getreuen Kinder schaffen müssen. Solchen Falles bin ich Vollrichter des Soll- und Haben-Gesetzes, der Träger auch vom Ausgleichsgrund. Dann wäre abzuwarten, ob ich darüber hinaus für ungerechte Kinder auch noch etwas anderes sein könnte. Das hinge von einem Schöpfungsopfer ab, das den Ausgleichsgrund in unbedingtem Opfersieg zur Manifestation zu bringen hätte. Mein Ernst deutet dir das Rechts und das Links des Ordnung-Wille-Weges. Ja, du schmiegst dich fester an mich an und suchst und findest an mir deinen Halt. Du sagst, O Ur, alles kommt aus dir, dass ich geworden bin, weil du bist, dass ich schaffen darf, weil du wirkst. Ewig bin ich als ein Strahl von deinem Licht, nur dann die eigene Leuchte, wenn ich meine Fackel an deiner Flamme angezündet habe. Sadhana. Behalte diese mir große Freude bringende Erkenntnis, so wirst du dir nicht selber eine Leuchte, sondern jener Strahl im Taturjahr, zu dem du ewig auserkoren bist. Nun gehen wir in dein Haus, denn die fünfte Stunde naht, und mit ihr sollen alle Kinder im Heiligtum versammelt sein. Du sollst mir folgen, deine Kinder aber freiwillig mit dir führen. Durch das Wort der Gnade trägt Sadhana einen guten Willen in sich und sie dankt Gott Vater, der seine Urwaltung für diese eine Entscheidungszeit in das Tagesregiment der Liebe legte, die unter sich als Grund die Geduld, über sich als Dach die Barmherzigkeit besitzt. Doch er wirkt noch weiterhin als Ur, als ewig Heiliger, ewig Einziger und Wahrhaftiger. Ihm öffnet Sadhana ehrerbietig nun ihr Haus. Die Oritam-Gruppe steht an den vier Ecken des Altarherdes zum Dienst bereit und die Hügelältesten knien mit gefalteten Händen nieder. Als das erste Segenswort erklingt, durchströmt sie selige Wonne. Sie sahen Ur als einen guten Vater an. Jetzt thront ein herrlicher König über ihnen, der in Huld und Gnade höchstes Leben zu vergeben weiß. Auf seinen Wink führt Oritam die Kinder zu einer Stuhlreihe hinter Sadhana, begibt sich aber gleich zurück zur rechten vorderen Altarecke. Er und seine Kinder bleiben während der heiligen Rede stehen. Zuerst verkündet Ur vom Vergangenen und Kommenden des Tages, was die Kinder wissen müssen. Erklärt auch, soweit möglich, das Wesen des wundersamen Jünglings. Er zeigt den Saum seiner Herrlichkeit, soweit ein Kind sich davon erwerben kann. Schon das Bild beeindruckt alle, dass sie meinen, sie hätten statt des Saumes ein ganzes Gewand gesehen. Da treten die Hügelältesten vor und legen ihr Versprechen als Dank in des Allheiligen Hand. Stets im freien Liebe gehorsam zu verbleiben. Danach bringt Ur wieder eine neue Offenbarung. Meine Sadhana, meine Kinder, viel fordert der Tag von euch, von mir fordert er alles. Was die bisherige Zeit ergab, was selbst den Grund des kommenden Werkes der Barmherzigkeit gestaltet, muss vom Liebeschaffenstag eingeschlossen, offenbart und vollendet werden. Du, liebliche Sadhana, hast mich gleich den Engelsfürsten zuerst als Ur gesehen, erkannt und angebetet. Mir auch hast du dich geweiht und in diesem Sinne Schöpfungsentscheidungen gefällt, die ich euch Ersten freundlich übergab. Die größte war die Fundamentsgestaltung für die Kinder. Daran reihen sich nun weitere Entscheidungen in rascher Folge, denn es hat die Probezeit begonnen, deren Verlauf und Ende ich, der Ur, alleinig überschaue. Ihr Kinder kennt den heiligen Zusammenhang zwischen mir und dem ganzen Werk noch nicht. Er besteht, zumal ich das Gesamtwerk in meinen Händen halte und mich ihm offenbare als Ur, der nicht zu zergliedern ist. Ja, Ur bin und bleibe ich. Als was ich mich auch immer offenbare, bestätigt meine Ureinheit. Ganz anders verhält es sich bei Einzelwerken. Da treten aus dem Ursein meine Wesensteile einzeln auf, in erster Untergliederung als Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Jeweils mit den dazugehörigen Grundlebensstrahlen, die ein Einzelwerk beherrschen. Das Warum der Einteilung wurde euch erkenntlich. Wie aber die in den Prinzipien Schöpfer, Priester, Gott und Vater waltenden Eigenschaften der jetzt vorherrschenden Liebe beigegeben worden sind, wie ferner die Elemente als sinngemäß innere Offenbarungsformen der Vierwesenheit im Herrschaftszeichen Liebe zum nunmehr ebenfalls vorherrschenden Element Erde ihre Beziehungen erhalten haben. Das ist euch noch ein Rätsel. Selbst du, Sadhana, bittest um Aufklärung. Berechtigt ist auch deine Frage, wann die Fürsten diese wichtige Belehrung hören. Ferner zweifelst du, ob die Hügelkinder es bereits verstehen. Nun, Raphael und Agraleia haben so gerecht gehandelt, dass Raphael in seinem Haus fast wörtlich wiedergibt, was ich dir hier sage. Sein Herz hängt förmlich an dem meinen, und so offenbart sich auf dem Lebenswege Vater, Kind, mein Wort aus ihm. Er ist demnach Empfänger und auch Geber. Umso leichter ist das möglich, weil die Engelsfürsten mit mir in innigster Zugehörigkeit verbunden sind. Um Oritam und seine Gruppe sei nicht besorgt. Sie fassen es, weil sie mir die Herzen weit geöffnet haben. Und deine Hügelkinder können jenes gute Teil daraus entnehmen, dass sie das eine spüren, von meiner Güte ganz erfasst zu sein. Und mehr denn dieses braucht es erstmals für sie nicht. Um euch Kleinen meine Offenbarung zu erleichtern, sei Folgendes gesagt. einst am 4. Tag, in Klammer siehe Kapitel 870. War es Sadhana und den Fürsten möglich, die erklärten Elemente, Feuer und Wasser, teilweise zu begreifen? Und sogar das schwierige vierte Element Luft war ihnen keineswegs ganz unverständlich. Hingegen konntet ihr das Element Erde am wenigsten erkennen, weder in seiner substanziellen, erst recht nicht in seiner essentiellen Art. Das Wissen kam erst allmählich in euch auf, dass Erde etwa als ein Seiendes, als das Wirklichkeitsprinzip einer sichtbaren Schaffung anzusprechen sei. Das Element Erde erkor ich zur Substanz, in die ich meine Taten einbezog und durch diese zur Gestaltung brachte. Das bedeutet, dem Unendlichkeitsprinzip entnahm ich das Werde und stellte dies dem Tatzyklus als Endlichkeitsprinzip anheim, dem Unsichtbaren das Sichtbare, dem Unvermittelnden das Vermittelnde, kurzum, dem Ur-Ich die Offenbarung. Das hätte jedoch nicht geschehen können, wenn ich nicht, auf mein Ursein gründend, aus der Gesamtheit Einzelheiten löste, um sie gestaltlich für das Werk der Tat zu bilden. Doch auf diese nur gestützt, hätte nicht mein Ziel, noch weniger eure Seligkeit erbracht. Meinen Willen im Rahmen eines unbedingt hatte ich in meine stehende Machtpolarität gekapselt, während die waltende Machtpolarität die Freiheit schuf, der Aufbau, Richtung, Lauf und Ziel gegeben waren. Der Weg forderte die Einbeziehung meiner Gesamtheit, soweit einem Werke zugestanden. Hierzu gehören meine vier Wesenheit und die sieben Eigenschaften, durch welche alles andere sich ergibt, auch die vier Elemente. Eine Einzeloffenbarung hat nicht zur Folge, dass ihr Teil zur Urvorherrschaft gelangt. Er kann zum Segen meiner Kinder eine Zeit Vorherrschaft haben. Das Feuer durchglutete mein Werk der Tat, und das Wasser belebte es und war so gestaltlich vorgezeichnet, wodurch einer inzwischen erfolgten Offenbarung nichts im Wege stand. Nun brachte das Element Erde das Jahrwerk in vollem Umfang den Tatzyklus. Entgegen allen bisherigen Innenwerken zu gewaltiger Darstellung, die grundsätzlich die sichtbare Substanz ergab oder die aus dem rein Wesenhaften hervorgehende kompakte Form, die äußere Erscheinlichkeit. Die Werksubstanz zeigt sich in so vielen Faria, als es Einzelheiten gibt, sind jedoch von Erfüllung oder Nichteinhaltung jeweiliger unwandelbarer Gesetze abhängig. Es kann zur Folge freier Entwicklung dahin kommen, dass Formen eine viel festere Kompaktheit zeigen, als etwa eure Gestalt sie hat, in Wahrheit aber als einem unwandelbaren Gesetz zuwider gewordene Substanz aufzulösen ist, während alle Dinge, die ihr nunmehr seht und fühlt, alle Zeit im Aufwärtsprinzip zur herrlicheren neuen Werken umgewandelt werden. Doch auch die sogenannte Auflösung ungesetzlich hervorgerufener Substanzen erfolgt nicht so, dass sie in ein Nichts zerfallen, weil es das im Urprinzip nicht gibt. Dem Element Erde untergeordnete, kompakte Formen werden einfach in ihre Ursubstanzen rückversetzt, wodurch sie wieder als eine gesetzmäßig begründete und erhaltungsberechtigte Wesenssubstanz Verwendung finden können. Trotzdem können werkwidrig gewordene Formen ohne Gesetzmäßigkeit nicht bestehen. Sie unterliegen einem ihnen übergeordneten, wandelbaren Gesetz, das aber seinerseits jenem unwandelbaren Gesetz untersteht, das werkwidrig angegriffen wurde. Wandelbare Gesetze lassen zu, solche Formen ohne geringste Erschütterung des Gesamtwerkes in ihre Ursubstanzen aufzulösen, während das mit ihnen gekoppelte innere Sein durch gegebenen Rückweg wieder zur essentiellen Werksubstanz gelangen kann. Es bleibt sonach nichts ohne eine Erfüllung. Ich ließ in der viergeteilten Schöpfung, bereits aufbauend für das Gedanke-Urjahr, aus meinem Ursein jede Einzeldarstellung meiner Wesenheiten als auch nachgefügt alles andere werden. Ich habe aber nichts einer Einzeloffenbarung unterstellt, sondern in die vier Hauptströme meiner Mitternachtsquelle eingeordnet, also auch in die sieben Eigenschaften wie in sämtliche Dinge, die dem Kindwerk zugedacht sind. Zu dessen Heil und Segen, vornehmlich die Offenbarungsarten als Schöpfer, Priester, Gott und Vater. Allein mit dem Endbild des Gedanke- und Wort-Urjahres war weder eine essentielle noch eine dem rein geistigen anzupassende äußere Wesenssubstanz gesichert. So lange Feuer und Wasser die Vorherrschaft besaßen, war an ein Taturjahr nicht eigentlich zu denken. Ein Kindwerk darauf aufgebaut, hätte mich selber um ein hohes Haben betrogen, denn auch die Vorschau ergab das Mögliche auf und ab. Seht, das Schwerste für mich selbst. Will ich höchste Vaterfreude ernten, dann über die Freiheit aus dem Taturjahr, ja notfalls mit dem ab. Hätte ich das Letztere zufolge meines Allmachtswillens ausgeschaltet, so wäre meine Vaterfreude eine Eigenfreude, wie auch die Liebe, nur eine minderwertige Eigenliebe. Um das zu vermeiden, setzte ich im jetzigen Tatzyklus die Liebe an sechste Stelle, die, mit der Geduld vereint, das Element Erde trägt. Darum ging alles Werk durch meine Ureinheit. Das Höchstziel gipfelt in der Barmherzigkeit als Element Luft, in dem die Wiederinbesitznahme des ausgegebenen Eigentums durch freiwillige Rückgabe erfolgen soll. Dazu bilden nur Geduld und Liebe im Element Erde, also in meinem Gottwesensteil, die einzig sichere Brücke zwischen den meinem Ursein zu Recht vorbehaltenen Elementen Feuer und Wasser und dem auf das Kindwerk abgestellten Element Luft, eine Brücke zwischen den bestimmenden und den tragenden Eigenschaften sowie jeder euch schon offenbarten Dualität. So durchgluten, beleben, gestalten und erhalten meine vier Elemente gleichrangig das gesamte Werk. Entsprechend diesem Sinne sind die vier von mir aus zu atmenden Urjahre aus Gedanke, Wort, Tat und Folge anzusehen. Das wirklich Gewordene der Tat und ihre Erhaltung liegen fest verwurzelt in der Folge, im Prinzip der Vaterwesenheit. Die euch gezeigte Brücke garantiert die Entvereinigung über das dritte Element. Erde ist also rein geistig, eine Wirklichkeit, die universelle Substanz. Diese Substanz erstreckt sich auf jedes Dasein, das an sein Werden angebunden ist. Für euch habe ich die Liebe in den Vordergrund gestellt, weil mit ihr das Nötige leicht erreichbar wird. Sie ist aber in dieser Hinsicht die Elementarstufe im Endlichkeitsprinzip des Taturjahres. Es steht jedem Kinde frei, von dieser Stufe aus in das Unendlichkeitsprinzip einzugehen, was freilich in der ganz gleichmäßigen Aneignung aller ihm bereitgestellten Grundwesenszüge meiner allheiligen Urpersönlichkeit geschieht. Erst hierdurch wird das Kind auch von sich aus mein gerechtes Ebenbild. Für das von sich aus formte ich den Grund meines Planes, in dem zugleich auch meine Vaterfreude ruht. Und freiwillige Liebe kann mir diese Vaterfreude bringen. Jetzt habt ihr einen tiefen Blick in das Hochziel getan und ich warte in Geduld, ob und wie der Same wächst. Nun ist als nächstes viel Gedankenarbeit zu vollbringen, mir zur Freude, euch zum Segen. Ja, ich segne euch im Hause meiner lieblichen Sadhana, und dann möget ihr mir folgen. Drei gute Danksagungen erhält Ur von Sadhana, von Oritam und vom ersten Hügel Ältesten. Auf dem Mahapatra erhalten sie noch Winke über die Bedeutung der Atarois als gesegnetes Symbol des sichtbaren Urzentrums, bloß dass dort die sieben Urzentralsonnen um ihren Werkmittelpunkt kreisen, hier die vier Sonnenpaare. Die Kinder freuen sich, dass sie so nahe an Ur heranrücken dürfen. Als er aber nun dem Lichtweg zulenkt, bittet Sadhana, dass die Hügelältesten zurückbleiben möchten, um die Atarois zu verwalten. Langsam wendet Ur sich nach ihr um. Sadhana, ich überließ es dir, deine Kinder mir ins Heiligtum zu bringen, doch sie haben ihren freien Willen. Wollen sie uns folgen, so kann deine Liebe nicht dawider sein. Sadhana entgegnet: Ja, Ur, das anerkenne ich. Aber bisher war meine Sonne immer ohne eigenes Leben, während jene der Fürsten damit reich versehen sind. Lasse sie mich bringen, sobald andere vorhanden sind. Ohne Urs Antwort abzuwarten, bittet sie ihre Ältesten, dass sie bleiben möchten. Diese fragen aber Ur, ob es gerechtfertigt sei, würden sie Sadhanas Bitte nachgeben. Er schaut auf sein erstes Kind herab. Seltsam klingt die heilige Stimme. Ein starker Hall, der über ihre Sonne tönt. Liebe muss sich frei entscheiden. Fühlt ihr die höhere Liebe zur Sadhana, so bleibt. Es ist ihre Aufgabe, euch mir zuzuführen. Dunkel spürt das erste Schöpfungskind das innere Gebot. Doch der Herrschsinn übertönt Urs schweres Wort. Die Atarois-Kinder als Geschaffene können es durch ihre gebundene Liebe zu Sadhana nicht merken. Darum verstehen sie Urs Hinweis nicht anders, als dass er sie in dieser Liebe bestärken will und sagen deshalb mit kindlichem Gemüt: O allheiliger Ur, uns fehlt noch viel, doch wir wollen unsere Liebe zu Sadhana beweisen. Sie hat uns ja geboren. Freudigst wären wir dir nachgefolgt, um dein Heiligtum zu sehen. Nun aber warten wir, bis Sadhana die Zeit für gekommen hält, uns ins Heiligtum zu führen. Dann kann unsere Liebe dir reichlicher entgegenfließen. O Ur, welche Fülle kommt aus deiner Barmherzigkeit über diese Kindlein, um die man dich betrügen will. Segnend und lobend schließt er sie in seine Arme, denn nach ihrer Erkenntnis haben sie recht gehandelt, haben ihr Ich hinter das der Sadhana gestellt. Diese nimmt in Urs gütig sanften Augen für sich die ernste Frage wahr, ob sie in der Lage ist, solch uneigennützige Liebe aufzubringen. Die Oritam-Gruppe weiß schon, dass es nur eine höchste Liebe gibt, auch nur eine Entscheidung geben darf. Die Liebe zu Ur, die über alles zu erheben ist. In ihre reinen Seelen fällt ein Tropfen aus Urs heiliger Trauer. Noch schätzen sie das Gefühl nicht ab. Sie spüren jenes Bangen, das in den heiligen Augen als dynamische Gewalt leuchtet. Da tritt Oritam entschlossen vor und sagt: Euer Wort, ihr Kinder, hat Ur gerechtfertigt, aber über Sadhana steht der Allheilige. Sieh, o Sadhana, auch uns hast du geboren, und wir lieben dich mehr als uns selbst. Doch unsere höchste Liebe gehört dem ewig heiligen Ur, dem ewig einzigen und wahrhaftigen. In dieser Liebe können wir gerecht und wahr alle anderen lieben und so nach vor uns stellen. Aus dieser Liebe bitte ich dich, Mithaka und unsern Mitwächtern vereint, ja rechtzeitig die Hügelkinder ins Heiligtum zu bringen. Achte aber auf die rechte Zeit. Ich bin der Überzeugung, dass gerade jetzt der richtige Augenblick gekommen ist. Allein die Entscheidung liegt bei dir. Sadhana antwortet: Deine Liebe zu mir ist gut, Oritam. Du hast mir wohlgetan. Auch erfreut es mich, dass du die höchste Liebe Ur entgegenbringst. So soll es immer bleiben. Ich will nicht anders handeln. Hieraus lasse ich mich leiten, rechtzeitig die Kinder ins Allerheiligste zu führen. Nun aber darf Ur unsertwegen seinen Fuß nicht länger hemmen. Darum gehet in mein Haus, ihr Kinder, und waltet eures Amtes. Sie liebkost die Kinder und wartet, bis sie zu Tal gestiegen sind. Auch Ur wartet. Dann schreitet er voraus. Oritam und Haka gehen ihm bald zur Seite, um ihm wegen Sadhanas Widersinn viel Liebe zu erzeigen. Er redet oft mit ihnen. Sadhanas Kinder befassen sich sehr mit dem Offenbarungsschatten. Auf der Rayona spürt Raphael zuerst das Nahen Urs. Ehrerbietig und jubelnd gehen er und Michael ihm entgegen, und die Fürsten geleiten ihren König in das Haus, das köstlich zubereitet ist. Selbst alle Ersten haben sich geschmückt. Auf dem Altarherd stehen mit Wein gefüllte Becher, Brot und Früchte. Über dem Thron ist ein weißer Baldachin errichtet und der Stuhl ist in den vier Farben Urs, dessen sanft dunkle, herrliche Augen hell erstrahlen. Hier strömt ihm die Liebe tausendfältig zu. Ein hehrer Chorgesang ertönt, begleitet von feinen Instrumenten. Das Werk Zuriels und Alaniels. Ur bleibt stehen und sein Gottstrom füllt die Herzen seiner Ersten an. Da brandet es zu ihm zurück und im Augenblick ist er von allen dicht umringt, ihre Augen sprechen. Kein Ab kann dein gutes Werk vermindern, noch verderben. Das Erreichte ist im Feuer durchglutet, vom Wasser belebt. Da muß die Liebe ja zu sichtbarer Substanz, zu heiliger Gestaltung werden, nämlich freie Kinder scharen sich frei um ihn. Wahrlich, das herrlich wunderbare Kindwerk ist im Zeichen des vierten Elements und dessen Eigenschaft Barmherzigkeit zu erhalten. So ist er für seine Kinder Urvater und sie sind durch ihn die Urkinder. Die ersten decken seine Trauer zu, strahlender Glanz aus Licht und Feuer breitet sich aus. Sadhana empfängt gewiss zuerst davon und sie bedenkt, was sie zu Atarois bringen will. Weiß sie es nicht oder will sie es nicht wissen, was sie ihren Kindern vorenthielt? Dass nur selbst Erlebtes einen dauerhaften Grund zur weiteren Erkenntnis bildet. Raphael und Uraniel ordnen die Scharen, damit Ur sich setzen kann. Muriel und Gabriel geleiten ihn zum Thron. Tiefgeistig erklärt der Allheilige die Hauptverbindung zwischen Schöpfer und Geschöpf, aus der die hochgesegnete Einung Vater und Kind herausgehoben wird. Auch die Freiheitsprobe wird abermals erhellt, dass keines den Weg verfehlen kann, wer bei jener Wahrheit bleibt. Alle Dinge sind aus Ur. Die echte, gute Anbetung, wie ein Herzenskranz um Ur gelegt, schließt eine große Tür in ihm auf, und sie werden Schauende in des Wortes wahrster Bedeutung. Mit einem Sondersegen beschließt Ur die vierte Tagesstunde. Auf dem roten Teppich der Gottherzkammer führt der Weg ins Heiligtum zurück. Erstaunt und überselig nehmen die Heimgekehrten wahr, dass das Heiligtum die gleiche Schmückung hat wie das Rayona-Haus, hier aber heiliger offenbart. Ur bläst ins Herdfeuer, bis die Opferschale große Kreise zieht. Sadhana setzt sich. Die Fürsten bleiben vor ihren Stühlen stehen. Dahinter werden die Ältesten im Halbkreis platziert und Uraniel führt die Oritam-Gruppe zu vier Stühlen beiderseits am heiligen Herd. Das siebente Zeichen, die goldene Krone, ist sichtbar geworden. Ur schlägt eine neue Seite seines Arbeitsbuches auf. Er beruft Gabriel und Pura. Sie empfangen ihre Weihe für den Liebetag. Also sind die Fürsten fest geeint. Die Grunderwählung erfolgt freilich erst am siebenten Tag. Darum handelt der Fürst richtig, als er nach Erhalt des Weihezeichens es nicht, wie bisher geschah, zurück auf den Herd, sondern in Urs Hände gibt. Ur hält die Krone über Feuer und Opferschale zum Zeichen ihrer Offenbarung und Verwahrung. Alsdann legt er sie aufs Buch, wo selbst sie bis zum Ende der nun einsetzenden heiligen Handlung bleibt. Erst dann stellt er sie wieder an ihren ursprünglichen Platz vor dem siebenten Leuchter, dessen Kerzen gleichfalls brennen. Die Oritam-Gruppe wird berufen. Feierlich steht sie da. Welches Leuchten ihrer Angesichter, der Glanz der Gewänder. Wie wirft die wunderbare Ursonne die Fülle ihres Lichts herab. Wer könnte je das Bild vergessen, der es im Herzen sah? Sadhana tritt hinter ihre Kinder, auch die Fürsten haben sich erhoben. Ur sagt: Meine Kinder, ich erwähle euch zu heilig ernstem Dienst. Eine Stunde kann es bringen, wo ihr jene Entscheidung treffen müsst, die die eben enthüllte Pforte zu höchst befähigtem Sein offen hält oder zuschlagen lässt. Ich vertraue euch und der nächsten Kindergruppe, wie mit Sadhana, den Lichtfürsten und ältesten Engeln geschehen. Das zur Werkoffenbarung an, was ich aus meinem heiligen Ursein in Grundbildungen dem Tatzyklus ersah. Ihr wisst, das stützt sich auf die vier Offenbarungsprinzipien entsprechend meinem hocherhabenen Herzen. Demzufolge ersah ich vier erste Kräftegruppen, die für die sichtbare Werkgestaltung meine vier Wesensprinzipien darzustellen haben. Ich aber bin in jeder Offenbarung das Einheitliche gegenüber, ein Ur. In Sadhana will ich die Ganzheit meines Wesens widerspiegeln. Somit steht sie fast wie außerhalb der gewordenen und noch werdenden Enthüllungen. Sie ist die Erschaffung einer ersten formvollendeten Lebenseinheit. Das bezieht sich auch auf mich, zumal vorgesehen für den Tag des Heils, wo ich als Ur in jener Herrlichkeit mich dann allen Kindern offenbare, wie es im Taturjahr geschehen kann. Dem geht immer eine Darstellung voraus, die in Sadhana den Spiegel haben soll, wenn sie nach errungener Vollendung in einer gewissen Mitgöttlichkeit die Zentrale des sichtbaren Werkes wird, während ich selbst ewig und allein die Urzentrale bleibe. Vollendet wird ein Kind, sobald es die nicht angezeigte Freiheitsprobe oder die geheime Demutsprobe besteht. Letztere kann geahnt und während ihres Verlaufs ausgelebt werden. Doch das muss stets frei geschehen. Die gewisse Mitgöttlichkeit im Werkprinzip kann sich zudem in der Schöpfungsfolge jedes Kind erwerben. Erfolgt das im Liebe-Regiment das von Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst und Geduld erhoben ward, auf dem freie Wille Weg. So kann die Krone als Werkpreis Sadhana zur Hand gegeben werden, was allen die höchstmögliche Offenbarung meines Ur-Ichs bringt und dann zwischen mir und jedem Kinde diese einzige, über alles bewährte Verbindung eintreten lässt. Der Grund dazu ist ein gnadenvoller Plan, dessen Weisheitsanteil erst am letzten Tatjahrabend zu erschauen ist. Für mein Kindervolk wird dann ein neues Feuer angebrannt, aus dessen Grundsubstanzen ich ohne Mühe einen neuen Zyklus forme. Nun noch ein Hinweis auf die vier Kräftegruppen. Sie sollen die vier festen Pfeiler sein, in deren Raum sich Spiel und Widerspiel, die Messung meiner Macht und der euch überlassenen schöpferischen Kraft abwickeln soll. Es kommt ernstlich darauf an, ob und in welcher Weise diese Pfeiler selbst- und Planvollender werden. Die Engelsfürsten, Träger der Grundlebensstrahlen, sind die erste, markanteste Stütze meines Kinderreiches, am Ordnungstag erstanden. Und dies hat sich bisher zu meiner hohen Schöpferfreude bestens bewährt. Zum zweiten Reichspfeiler als Symbol der vier Wesenheit habe ich meine Oritam-Gruppe ausersehen. Oritam, gib erst den Kindern Namen, damit ihr eure Weihe geeint erhalten könnt. Oritam bittet Ur, es selbst zu tun und begründet seine Bitte, dass eine Gruppe, ja, ein Pfeiler sei, er demnach nicht höher stünde. Wie strahlen da wieder die heiligen Augen? So sollte es frei geschehen. Die drei Paare erhalten die Namen Makarat, Marita, Perutam Laya und Rayutam Ralga. Durch Handauflegen werden sie geheiligt. Ur begibt sich auf die zweite Stufe seines erhabenen Stuhls. Er spricht. Meine lieben Kinder, höret auf mein Wort. Meine vier Wesenheit hat in Raum und Zeit der Urewigkeit die umfassende Aufgabe, meiner Heiligkeit vorzustehen. Und ihr sollt sie sinngemäß verkörpern und, so es not tut, verteidigen. Letzteres kann während der Zeit der gewaltigen Schöpfungsfreiheitsprobe in Frage kommen, bis ich das Freiheitsgesetz durch meine Kinder vollständig mit meinen gerechtgestellten, mir und meinem Urwerk vorbehaltenen Bedingungen ebenso aus- und angeglichen haben wird, wie es einst bei meinen heiligen Urkämpfen mit den Grundlebensstrahlen geschah. Wie für mich die Bedingungen ihre Vollgültigkeit haben, so für das Kindwerk das freie Wille-Gesetz. Über diese Werkbestimmung habe ich für meine Kinder. Sadhana und die Fürsten haben für mich entschieden. Daraus ist jene Bindung zwischen mir und euch entstanden, aufgrund welcher ihr Kraft der erhaltenen Aufgaben, die Vollendung des euch übertragenen Werkes mir zur Hand geben könnt. Aus gleicher Bindung euch die höchste Seligkeit zu bereiten, behielt ich mir als Aufgabe vor. Dies bewirkt gerade meine Heiligkeit, in der von jeher das priesterliche Prinzip vorherrschend ist, weshalb auch am Abend des Ernsttages das Schöpfungstestament geschrieben wurde. Das bedingt, zumal bei restloser Einung beider gewaltiger Fundamentsträger, dass meine Heiligkeit auch in einer offensichtlichen Darstellung dem Werke gegenüber Schutz erhält. Ihr sagt zwar, o ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, du hast schon von diesem Schutz geredet, doch wir konnten nicht das Warum ergründen. Jetzt spüren wir allgemach, dass das nicht umsonst vorgesehen ist. Trotzdem fragen wir, liegt der Schutz nicht ganz allein bei dir? In Ewigkeit bedarfst du keines Kindes, das bei einem Falle irgendwelchen Schutz deiner hocherhabenen Heiligkeit zu bieten vermöchte. Meine Kinder, das stimmt. Die Heiligkeit des Schöpfer, Priester und Gottherzteils ist nicht anzutasten. Würden aber in dieser Hinsicht die drei genannten Wesenheiten alleinig wirksam sein, gäbe es kein Freiheitsgesetz, weil dann kein gleichberechtigtes Fundament vorhanden wäre. Doch im Augenblick, als mein Vaterwesen zugunsten werdender Kinder den Plan betrat, wurde das Freiheitsgesetz zum möglichst gleichen Rang mit meinen Werkbedingungen erhoben. Sollte auf dieser Basis das Kindwerk seine Krönung finden, musste ich mich offenbaren. Hieran zu knüpfen waren die zuzubilligenden Fähigkeiten, Substanzen meines Vater, Gott- und Priesterwesens zu erwerben. Nun erkennt ihr, dass mit dieser Folge euch meine Heiligkeit im Anteil zur Verfügung steht, weil ja alle meine Dinge heilig sind.